Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Miriam C.
Oliver Twist, der Waisenjunge, der lebt auf den Straßen von London. Dostojewski, der lässt einen ehemaligen Beamten Aufzeichnungen aus einem zugigen Kellerloch heraus aufschreiben. Und auch Wolfgang Borcherts Kriegsheimkehrer in Draußen vor der Tür, der ist ja erstmal ohne Obdach. Wohnungsnot, die findet sich in der Literatur schon im 19. und 20. Jahrhundert. Wie jetzt aktuelle deutschsprachige Romane auf dieses Thema schauen, darum geht's hier gleich. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Herzlich willkommen. Wie viele Menschen in Deutschland gerade ohne Wohnung sind, das lässt sich nur schätzen. Über 500.000 dürften es sein. Viele von ihnen kommen bei Freundinnen oder bei Bekannten unter, andere leben auf der Straße, und besonders für sie werden die Nächte jetzt im Herbst und im Winter entweder lebensgefährlich. Dabei ist Wohnungslosigkeit ein wachsendes Problem. Mietpreise steigen, Wohnungsraum bleibt knapp und damit bleibt auch die soziale Ungerechtigkeit in Deutschland ein Dauerzustand. Seit einiger Zeit findet sich diese Wohnungsnot auch immer wieder als Thema in deutschsprachigen Romanen. Unser Kritiker Rainer Moritz hat sich ein paar davon für uns angeschaut. Guten Tag, Herr Moritz.
Einen schönen guten Morgen.
Ja, Wohnungsnot, das klingt für uns jetzt vielleicht erstmal nach einem aktuellen Problem, aber gerade wenn man an Großstädte wie Berlin, Paris oder London denkt, da ist Wohnraum natürlich knapp, seit diese Städte so rasant gewachsen sind, seit der Industrialisierung im 18., im 19. Jahrhundert. Wie lässt sich dieses Thema Wohnungsnot denn in der Literatur zurückverfolgen?
Ja, man kann in der Tat zurückgreifen bis ins 19. Jahrhundert. Sie haben es gesagt, Industrialisierung setzt ein, die Städte werden größer. Paris ist ein Musterbeispiel. Deswegen gab es dort beispielsweise Emile Zola, der in vielen seiner Romane genau diese Themen behandelt hat, der in soziale Milieus hinabgestiegen ist, in die andere Autoren überhaupt nicht sich begeben haben. Und dort in seinen Romanen kommt natürlich dieses Thema auch vor. Aber denken Sie an die Weimarer Republik, mir fiel gestern spontan ein, Irmgard Keun, Das kunstseidene Mädchen. Auch da ist genau diese Problematik virulent. Wo kommt dieses Mädchen unter, als sie plötzlich nach Berlin flüchten muss? Also wenn sich die Städte verändern, wenn Geld im Spiel ist, dann greift die Literatur dieses Thema auf, auch in der Vergangenheit.
Jetzt haben Sie uns Romane aus der Gegenwart mitgebracht. Die spielen in Zürich, in Leipzig, in Wien. Inwiefern geht es da um Wohnungskonflikte, um Wohnungsnot?
Ja, die Autorinnen und Autoren versuchen das auf unterschiedliche Weise einzubauen. Es gibt Romane wie den von Isabella Straub, Nullzone heißt der. Der spielt in Wien. Da ist das zentrale Thema. Ein Wohnungshochhaus, ein Kratzer, wie er in Wien heißt, steht schon schief. Das heißt, der Boden ist brüchig, das Haus scheint zusammenzufallen und alle Bewohner dieses Hochhauses, in dem es ohnehin nicht schön und behaglich zugeht, werden gekündigt. Und daneben soll eben durch KI, also der Roman hat auch ein bisschen dystopische Züge, soll durch 3D-Drucker ein neues Wabensilo entstehen, wo die Reichen und Schönen dieser Welt einziehen. Nun wehren sich aber beispielsweise diejenigen, die bisher im Kratzer gewohnt haben. Bei Anselm Oelze, da sieht es anders aus, da sind wir in Leipzig, ein junges Paar zieht ein junges Paar hat Geld, und die oben im Haus wohnen, 3 Jahrzehnte älter, die haben ihren Getränkeladen verloren, weil niemand mehr bei ihnen Getränke kauft, sondern alle online bestellen, und plötzlich kommt auch da die Räumungsklage. Also es sind manchmal die Themen ganz offensiv im Mittelpunkt dieser Bücher und manchmal werden sie unterschwellig eingebaut.
Die da oben heißt Anselm Oelzes Roman. Gibt es jetzt etwas in diesen beiden Romanen, vielleicht von Isabella Straub, Nullzone von Anselm Oelze, wo Sie sagen, das ist jetzt ein besonders gegenwärtiger Zugriff, gerade wenn Sie das auch historisch vergleichen? Also gibt es da etwas, was aktuell jetzt im Fokus steht?
Ja, es geht um Widerstand natürlich auch. In vielen dieser Romane bildet sich plötzlich Widerstand. Die Leute nehmen es nicht mehr hin. Die ihre Mietverträge gekündigt bekommen haben, versuchen Unterschriftenaktionen zu lancieren. Darum geht es beispielsweise bei Isabella Straub. Und ganz interessant bei Anselm Oelze, gerade dieses ältere Paar, das seine Wohnung verloren hat, man bietet ihnen irgendwo im Speckgürtel von Leipzig einen Plattenbau an, da könnten sie noch unterkommen. Und was passiert dort? Der Mann glaubt nun plötzlich, die ganze Welt hat sich gegen ihn gestellt. Anselm Oelze versucht da zu zeigen, wie sich Verschwörungstheorien bilden, wie diese Ungerechtigkeit, der Mann geht vor Gericht, versucht wie ein Michael Kohlhaas gegen alle vorzugehen. Also es ist plötzlich die Reaktion, die eine andere ist. Bei Willy Vautrin, wir haben ihn noch nicht erwähnt, ein Schweizer Autor, Unter Druck heißt dessen Roman. Auch dort bilden sich Unterschriften, da plötzlich kommen Initiativen auf, schafft das Eigentum ab. Also die Gegenwehr wird rabiater, die Gegenwehr wird konkreter.
Vielleicht können Sie noch ein bisschen was zu Willy Wotrengs Roman sagen, Unter Druck. Da spielt ja auch tatsächlich Obdachlosigkeit eine Rolle.
Ja, Wotreng tut das auf andere Weise als seine beiden Kollegen. Er baut quasi einen Kriminalroman darum. Er hat die Hauptfigur Andreas Brehm, das ist ein investigativer Journalist. Als ein solcher hat Willy Wotreng auch lange, lange Jahre gearbeitet. Und der geht nun durch dieses Zürich, ein Zürich, das nur von Geld regiert wird, was von kühler Kälte regiert wird, da gibt es Korrosion, da sind die Immobilienfirmen, spielen eine zentrale Rolle, da wird um einen Schlachthof gekämpft und der erste Tote, Wotreng macht nämlich eine Art Kriminalroman aus seinem Buch, der erste Tote ist ein Obdachloser, der sich freiwillig in Anführungszeichen dafür entschieden hat, nicht mehr wohnen zu wollen. Er will dieses Spiel um Mietverträge, um hohe Mieten nicht mehr mitmachen und er ist eines der ersten Opfer. Es kommen bei Willy Wotreng, das geht sehr schnell, noch etliche Tote hinzu.
Und vielleicht auch wieder, um diese Anknüpfung von Literatur und Realität herzustellen. Bei Willy Wotreng geht es auch quasi um einen Ansatz in der Bekämpfung von Wohnungslosigkeit. Housing First heißt das, also die Idee, wohnungslosen Menschen erstmal eine Wohnung zu stellen, ohne dass sie vorher irgendwelche Bedingungen erfüllen müssen. Was steckt da dahinter, hinter diesem Ansatz?
Ja, dieses Housing First ist eigentlich ein ganz, ganz einfaches Prinzip, das auf den ersten Blick einleuchtet. Wir haben es ja oft mit Milieus in diesen Romanen zu tun, wo das Geld knapp ist, wo es keine Arbeit gibt, wo Migration manchmal auch eine wichtige Rolle spielt. Und dieses Housing First bedeutet ganz simpel, Menschen können ihre Probleme erst angehen, wenn sie ein Dach über dem Kopf haben. Wer auf der Straße leben muss, wer in Heimen leben muss, in Notunterkünften leben muss, der wird seine Probleme selten in den Griff bekommen. Deswegen zuerst Obdach schaffen, zuerst eine Wohnung, wie immer sie auch aussehen mag, geben. Dann können sozusagen andere, auch soziale Probleme angegangen werden. Und diese Haltung durchzieht fast alle Romane, die gegenwärtig mit diesem Thema zu tun haben.
Ja, und ich fand auch interessant, Rainer Moritz, dass Sie gesagt haben, in diesen Romanen wird auch Widerstand geleistet. Also Kündigungen werden nicht einfach hingenommen, diese Wohnungsnot wird nicht einfach hingenommen. Sie haben sich auch 10 Erzählungen angeschaut, einen Band, den das Autorenkollektiv NU, ein Kollektiv für konfrontative Literatur, herausgegeben hat. Ein Kollektiv, was sich also ein dezidiert politisch engagiertes Programm gibt. Im Vorwort zu diesem Band schreiben Sie, die Widersprüche einer von Klassen umkämpften Realität, das sind die Einsatzstellen von konfrontativer Literatur. Wäre ich gespannt, wie sich jetzt so eine programmatische Haltung in den Erzählungen dann niederschlägt und ob sowas, ja, spielt so ein politisches Programm auch in den anderen Büchern, die Sie genannt haben, eine Rolle?
Ja, Sie haben gerade den zentralen Anspruch dieses Kollektivs erwähnt. Da fühlt man sich ja noch einmal erinnert an die 60er, 70er Jahre lang. Ist es her, Literatur der Arbeitswelt hieß das damals, als es solche Texte gab. Nein, diese 10 Erzählungen, das sind Autorinnen und Autoren, die noch nicht so bekannt sind, die aber ganz zentral auf diese Themen zugehen und die einen ganz klaren politischen Anspruch haben. Sie haben es zitiert, da geht es darum, dass das nicht nur ein peripheres Problem ist, ein vorübergehendes Problem ist, diese Wohnungsnot, diese teuren Mieten, sondern dass dahinter ein Klassenwiderspruch letztlich zu suchen ist. Und deswegen gehen diese Erzählungen mitten hinein. Das sind Erzählungen, die uns vor allem mit einer Welt vertraut machen, die man in der Gegenwartsliteratur nicht so häufig findet. Die erste Erzählung, Beispiel, da geht es um ein Zimmer in der Corona-Zeit. Da dürfen die Menschen in einem ohnehin hässlichen Hochhaus auf höchster Enge wohnt eine Familie zusammen. Und jetzt darf man in Corona das Haus nicht mehr verlassen. Was passiert da, wenn einer es nicht mehr aushält, wenn einer trotzdem sich mit seiner Freundin treffen will. Es geht auch um die Abstiegsangst. Das ist ja ein Thema, das wir häufig in der Literatur haben, dass auch die sogenannte Mittelklasse plötzlich spürt, es kann schnell mit uns bergab gehen, wir können die Miete nicht mehr bezahlen. Eine der Erzählungen in diesem Band handelt genau davon, dass ein Fotograf unterwegs ist, auf dem Hamburger Fischmarkt einen Obdachlosen trifft und genau spürt, wir waren eigentlich früher auf derselben Höhe, in Anführungszeichen. Und jetzt plötzlich sieht dieser Fotograf die Gefahr, genau dort zu landen, wo dieser Obdachlose nun ist.
Jetzt ist diese Wohnungsnot, Wohnungskrise natürlich auch, Sie haben das auch angesprochen, Rainer Moritz, immer verbunden auch mit Fragen nach Klasse, nach Herkunft, Migration, haben Sie gesagt, spielt auch eine Rolle in diesen Romanen. Das sind ja sehr präsente Fragen in der Literatur, gerade Klasse, Herkunft. Und die französische Literatur war da so ein bisschen Vorreiterin, auch hat auch viele AutorInnen hier in Deutschland beeinflusst, gerade so Figuren wie Didier Eribon oder Annie Ernaux. Wie wäre Ihre Einschätzung? Hinkt jetzt die deutschsprachige Literatur wieder so ein bisschen hinter der französischen oder hinter anderen europäischen hinterher, was so Fragen von Wohnungsnot, von Wohnungskrise betrifft?
würdest du sagen, die deutschsprachige Literatur versucht aufzuholen. Sie versucht aufzuholen, sie hat plötzlich dieses Thema erkannt. Sie haben es gesagt, in Frankreich ist Klasse ein selbstverständliches Thema mittlerweile. Da wird sozusagen nicht nur auf soziologische Wehwehchen geachtet, sondern wird ganz klar immer wieder beschrieben. Sie haben Eribo, Annie Ernaux, Édouard Louis könnte man noch dazu, oder Camille Laurence. Da gibt es eine ganze Palette von Autoren, die genau hinschaut und genau erkennt in diesen Romanen, also nicht nur in Sachbüchern oder Essays, dass das die Klassenherkunft eine wichtige Rolle spielt, dass die entscheidend ist eventuell, wie jemand lebt, ob jemand irgendwo noch ankommt. Und die deutsche Literatur beginnt das Thema, glaube ich, stärker und stärker zu erkennen. Man könnte einige Beispiele aus den letzten 2, 3, 4 Jahren nennen, wo man plötzlich merkt, da kommen Themen auf in der deutschen Literatur, wo es eben nicht mehr um, ich übertreibe mal ein bisschen, um die Probleme einer Berliner Mitte-Familie geht, die dort sich eingerichtet hat, sondern wo die Literatur auch nach unten schaut und plötzlich Themen, Motive anklingen lässt, die genau damit zu tun haben, wo kommt einer her, wie weit bestimmt die Herkunft eines Menschen zeitlebens sein Leben.
Die Wohnungsnot, also als Thema in der deutschsprachigen Literatur, hat uns Rainer Moritz vorgestellt. Vielen Dank dafür, Herr Moritz.
Bitteschön.
Und es ging um die Romane von Anselm Oelze, von Isabella Straub und von Willi Wuttreng. Außerdem ging es um den Erzählband Welches Zuhause? Die Grande Dame der US-amerikanischen Kriminalliteratur können Sie hier jetzt kennenlernen, Sarah Paretsky. Die hat Anfang der 80er Jahre gezeigt, dass auch eine Frau im knallharten Großstadtmilieu erfolgreich ermitteln kann. Die Privatdetektivin V.I. Warshawski, die kämpft in Chicago seitdem unermüdlich gegen Ungerechtigkeit. Bei ihrem 22. Fall ist diese Ermittlerin von Sarah Paretsky mittlerweile angekommen. Das Buch dazu heißt Wunderpunkt, und mit dem war Sarah Paretsky gerade auf Lesereise in Deutschland. Sonja Hartl hat die Autorin dabei getroffen.
Die Amerika-Gedenkbibliothek in Berlin-Kreuzberg. Sarah Paretsky verbringt noch einige Tage in der Stadt, bevor sie weiterreist zur letzten Station ihrer Lesereise. Schon als Kind in Kansas waren Bibliotheken für die 1947 geborene US-amerikanische Schriftstellerin ein wichtiger Ort.
Man fühlte sich dort so sicher, konnte jedes Buch nehmen, sich in eine Ecke verkriechen und einfach für immer lesen. Für mich sind Bibliotheken ein Ort der Sicherheit, der Privatheit, der Möglichkeit.
Opportunity. Sicherheit findet auch Paretskys Serienheldin V.I. Warshawski in dem neuen Roman Wunderpunkt mehr als einmal in Bibliotheken. Sie versteckt sich dort oder forscht nach. Seit 43 Jahren setzt sich die mutige, unbeirrte Chicagoer Privatdetektivin, wie ihre Autorin, für soziale Gerechtigkeit ein.
I think for me her biggest attribute is her voice.
Ihre wichtigste Eigenschaft ist für mich, dass sie ihre Stimme erhebt. Ja, sie ist physisch aktiv, sie kann kämpfen, etwas einstecken. Aber was sie wirklich zur Zielscheibe macht, ist, dass sie bereit ist zu sagen, was gesagt werden muss.
In Wunderpunkt gerät V.I. Warshawski in Kansas unter Verdacht, eine Aktivistin ermordet zu haben. Sie legt sich mit der Polizei und vor allem einer sehr reichen Familie an. Der aktuelle Fall hängt mit der Geschichte Kansas zusammen, dem Staat, in dem Sarah Paretsky aufgewachsen ist.
Heutzutage ist es ein sehr konservativer, sehr rechter Staat. Aber als ich dort aufgewachsen bin, war Kansas einfach nur konservativ. Und wir waren sehr stolz auf unsere Geschichte als freier Staat.
Ein freier Staat war in den USA des 19. Jahrhunderts ein Staat, in dem Sklaverei verboten war. Dennoch herrschte Rassentrennung, als Sarah Paretsky dort aufwuchs.
Es gab einen Vorfall, von dem ich erst viel später erfahren habe. Die jungen Mannschaften meiner Highschool waren jedes Jahr State Champions im Basketball. Aber dann wurden sie von einem schwarzen Basketballteam aus Kansas City geschlagen. Und hinterher haben die Jungs einen der schwarzen Spieler ermordet. So wütend waren sie, dass sie von Schwarzen besiegt wurden. In der Zeitung stand das nicht. Denn einer der Jungen war der Sohn eines wichtigen Geschäftsmannes aus dem Ort.
Die Folgen der Segregation, des Rassismus, der Unterdrückung der hässlichsten Seiten der Geschichte des Staates verknüpft Sarah Paretsky in Wunderpunkt mit gegenwärtigen Problemen wie dem fortwährenden Einfluss einiger weißer Familien und dem Niedergang des Lokaljournalismus.
Pogrom auf Pogrom. Nehmen der Hass und die Gewalt, mit denen wir einander begegnen, denn nie ein Ende?
Wunderpunkt ist damit ein klassischer Wachowski, engagiert, in der Haltung klar auf Seiten der Unterdrückten. Und doch ist etwas anders.
I think even though I wrote it in the interlude between the two presidencies of this.
Obwohl ich das Buch in dem Zwischenspiel der beiden Präsidentschaften dieses widerlichen, angeblich menschlichen Wesens geschrieben habe, habe ich überall noch so viel Schmerz gespürt. Das hat mich beeinflusst. Und deshalb auch VI. Sie leidet unter Weltschmerz.
Is Weltschmerz the right word for that kind of, yeah?
V.I. Wachowski war nie eine unverletzliche Superheldin. Aber so melancholisch wie in diesem Roman war sie noch nie. Sie zweifelt an sich, an ihren Fähigkeiten, an ihrem ganzen Dasein.
Ich persönlich war die Verantwortung so leid. Ich war nicht Privatdetektivin geworden, um die Bürde von anderer Leute Sorgen zu tragen, sondern weil es mich reizte, die Hintergründe bestimmter Verbrechen aufzudecken.
Sie muss entweder decide to succumb or rise above it, yeah.
Sie muss sich entscheiden, ob sie sich ihrem Weltschmerz ergibt oder nicht. Das bringt einen neuen Ton in diese langjährige Serie, eine Art kämpferische Melancholie.
In my mind, everything in America has gotten more high stress, more.
Alles in den USA ist belastender, schwieriger geworden, dass sich Reichtum und Macht immer mehr konzentrieren und der gesamten Bevölkerung weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ich bin in meinem Schreiben und in meinem Leben nicht mehr unbeschwert. Vielleicht war ich nie unbeschwert, aber ich war unbeschwerter.
Maybe I was never lighthearted, but I was lighter-hearted.
Das sagt Krimi-Autorin Sarah Paretsky. Ihr aktueller Roman Wunderpunkt wurde übersetzt von Else Laudan, Argument Verlag. 480 Seiten, 25 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
In Berlin, da kann man ja manchmal auf Schritt und Tritt in die verschiedensten Jahrhunderte reinstolpern. Stadtgeschichtlich ist da wirklich von Barock bis Beton richtig viel dabei. Bislang aber vergleichsweise unterbelichtet ist der Stuttgarter Platz im Berliner Westen. Journalist Michael Angele, der hat sich dem Stutti, wie der auch genannt wird, deshalb jetzt gewidmet. Und Kritiker Thomas Groß, der hat sein Buch dazu heute mitgebracht. Guten Tag, Herr Groß.
Guten Morgen.
Ja, der Stuttgarter Platz sticht jetzt architektonisch nicht unbedingt aus dem Berliner Stadtbild raus. Was hat Michael Angele trotzdem an diesem Ort interessiert?
Ja, es stimmt schon. Also der Stuttgarter Platz für Nicht-Berliner, der liegt in Charlottenburg, direkt am gleichnamigen S-Bahnhof. Der macht auf den ersten Blick so gar nichts her. Man könnte sogar in Zweifel ziehen, dass es sich überhaupt um einen Platz handelt und nicht eher um ein Stück Straße mit so ein bisschen drangepapptem Grün. Aber zum einen weiß ja der Großstadtflaneur und in der Tradition steht auch Michael Angele als Reporter, dass das Geheimnisvolle ja gerade im Alltäglichen blüht. Und zum anderen beschreibt er eine Zeit, in der der Stutti, ja wie die Berliner tatsächlich in ihrem Hang zur Verniedlichung sagen, noch polizeiamtlich als gefährlicher Ort galt. Ja. Hier war das Rotlichtmilieu zu Hause und damit auch jede Menge Erzählstoff.
Okay, und was für Geschichten hat Michael Angele da jetzt ausgegraben? Was erzählt er?
Na, da gäbe es zum Beispiel die Geschichte des SPD-Abgeordneten Kurt Gscheidle von Bonn aus auf Berlin Besuch. Spätabends im Hotel hat er sich dann wohl gedacht, ja Mensch, jetzt bin ich hier schon mal in der Frontstadt. Jetzt will ich auch wissen, wo hier der Bär steppt. Und dann hat er sich eben zum Stutti kutschieren lassen. Genauer gesagt in die Babaluba, was ihm dann aber nicht gut bekommen ist. Am nächsten Morgen ist er nämlich mit Brummschädel und um 1500 Mark ärmer auf dem Straßenpflaster wieder zu sich gekommen. Anderes Beispiel, mir war auch nicht so richtig klar, dass die nahegelegene Bleibtreustraße, heute bürgerlich as can be, in den frühen 70ern aufgrund von Bandenkriegen eine Zeit lang Bleistreustraße genannt worden ist. Ja. Also ein Hauch von Mafia in Charlottenburg. Mhm. Als bloße Ansammlung von Anekdoten oder gar Räuberpistolen sollte man das Buch aber trotzdem nicht verstehen. Es geht um ein Stück Zeitgeschichte, das sich da rund um den Stuttgarter Platz herum kondensiert.
Okay, Zeitgeschichte. Und Sie haben es jetzt ja auch so ein bisschen beschrieben, auch ein Ort, an dem so immer verschiedene Milieus auch aufeinandertreffen.
Ganz genau. Also da ist zum einen eben die Rotlichtszene mit Kiezkönigen und Animierdamen, die in Etablissements wie der Babaluba oder eben auch der Bonbon Table Dance Bar ihren Geschäften nachgingen. Dann war da aber auch die Kommune 1, die im Eckhaus Nummer 13 eine großzügige Wohnung bezogen hatte. und da ständig Besuch von Leuten bekam, die rausfinden wollten, ob da tatsächlich Gruppensex praktiziert wurde. Das war tatsächlich ein republikweites Faszinosum zu der Zeit. Und dann gab es am westlichen Ende des Stutti, wo er tatsächlich ein bisschen aussieht wie ein Platz, so eine Art bürgerlich-bohemistische Enklave mit Rotweintrinkern, die, wenn sie nicht gestorben sind, was viele tatsächlich sind, immer noch dort sitzen. Und schließlich, und das ist vielleicht der erstaunlichste Befund des Buchs, war der Stuttgarter Platz auch ein Ort jüdischen Lebens. Ja, nicht wenige der Barbesitzer waren Holocaust-Überlebende, die sich da zwischen Nachteulen und Glücksrittern und Politaktivisten irgendwie eingerichtet hatten.
Und gibt es dafür eine Erklärung oder einen Grund, dass sich gerade diese Jüdinnen und Juden da angesiedelt haben oder dort aufgehalten haben am Stuttgarter Platz?
Ja, man muss sagen, insgesamt ist der Gestus des Buchs nicht erklärend, sondern erzählend, sehr gekonnt erzählend übrigens. Also man unterhält sich prima mit diesem Buch. Es liest sich fast wie so eine Art Novellenzyklus, bei dem so einzelne Figuren auf- und wieder abtreten, um in einer anderen Geschichte dann in einem neuen Kontext wieder aufzutauchen, so eine Art Schnitzlerscher Reigen. Mhm. Manchmal tritt der Autor aber dann doch aus der Kulisse und was er dann formuliert, ist so eine Art Theorie des Transits oder des Vorläufigen. Da an den Stuttgarter Platz, da zog man nicht, um zu bleiben, man richtete sich irgendwie in ein Provisorium ein, um irgendwann weiterzuziehen und vielleicht war das dann auch für Juden der bequemere Ort, weil man da mit anderen vermeintlich randständigen Figuren in Kontakt blieb. Ja. Also man lebte sozusagen auf Sicht in so einer Art Soziallaboratorium, in dem dann manches gedieh, manches überhaupt erst aufblühte und wieder anderes sich überkreuzte oder verlor, bis dann der Mauerfall mit den ganzen Folgen dem Treiben so langsam ein Ende bereitet hat.
Ich habe mich jetzt noch gefragt, Thomas Groß, als ich Ihnen zugehört habe, als Sie die ganzen Geschichten nacherzählt haben, ist dabei Michael Angler auch so ein bisschen Nostalgie mit reingerutscht in seine Betrachtung des Stuttgarter Platzes?
Auf jeden Fall. Also man kann das ganze Buch als verspäteten Nachruf auf eine Welt lesen, die seither den Mächten der Gentrifizierung und der Globalisierung zum Opfer gefallen ist. Bisschen ähnlich wie in Rocco Schamonis Roman über das alte St. Pauli, große Freiheit und so weiter. Aber zum einen sieht der Herr Angele das ja selber. Es handelt sich also um eine reflektierte Form von Nostalgie. Und zum anderen kann man ja aus diesem melancholisch-romantischen Zug auch so eine Form von Trauerarbeit rauslesen. Das heißt ja immer, Berlin bleibt Berlin oder im Idiom, Berlin bleibt Berlin. Aber vielleicht ist Berlin ja irgendwann auch nicht mehr Berlin, wie es mal war. Und an das zu erinnern, was dann da unterwegs verloren gegangen ist, das gehört doch noch immer zu den vornehmsten Eigenschaften von Literatur.
Und das macht Michael Angele hier in seinem Buch Ein deutscher Platz, die Ballade vom Stutti. Das Buch ist bei DTV erschienen. 256 Seiten, kosten 22 Euro. Vielen Dank für die Buchkritik an Thomas Groß.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Bonjour, je suis Nassimon Fallet, primo-romancier, auteur du roman « Ce soleil ardent » traduit en allemand.
Mein Name ist Nassimon Fallet, ich bin Schriftsteller aus Côte d'Ivoire, Elfenbeinküste. Ich habe meinen ersten Roman geschrieben, er ist unter dem Titel « Diese glühenden Sonnen » ins Deutsche übersetzt worden.
Et mon livre préféré, c'est « Things fall apart » ou « Le monde s'effondre » de Chinua Achebe.
Mein Lieblingsbuch ist « Alles zerfällt » von Chinua Achebe.
C'est un grand classique de la littérature africaine, c'est un petit peu le pionnier qui a ouvert la voie.
Das ist ein großer Klassiker der afrikanischen Literatur. Er ist eine Art Pionier, der den Weg für andere große Autoren und große Bücher geebnet hat.
Livre qui parle d'identité, de perte de la mémoire collective un petit peu.
In dem Buch geht es um Identität, um den Verlust der Erinnerung, der kollektiven Erinnerung.
Mais aussi de la violence qui a été le passage entre l'Afrique traditionnelle et l'Afrique altérée un petit peu par la colonisation.
Es geht auch um die Gewalt bei dem Prozess des Übergangs vom traditionellen Afrika zu dem von der Kolonisierung verfälschten Afrika.
passion, par l'arrivée d'une nouvelle langue, d'une nouvelle manière de voir la vie et le monde.
Mit einer neuen Sprache und einer neuen Art, das Leben und die Welt zu betrachten.
Et c'est un livre bouleversant, c'est un livre fondamental pour la littérature africaine.
Es ist ein beeindruckendes Buch, das fundamental für die Literatur in Afrika ist.
Et c'est le livre que je recommande à tous les gens qui s'intéressent, ne serait-ce qu'un petit peu à la littérature africaine.
Ich empfehle es allen, die sich für afrikanische Literatur interessieren.
Chinua
Achebe ist ein Meister, ein Koloss und meine Empfehlung.
C'est un mastodonte et je vous le recommande.
Nasman Fale, Autor von der Elfenbeinküste, der empfiehlt uns also Alles zerfällt von Chinua Achebe. Eine aktuelle deutsche Übersetzung, die gibt es von Uta Strädling, auch als Taschenbuch für 12 Euro, erhältlich im Fischer Verlag. Es gibt ja so ein paar deutsche Schriftsteller und ich meine jetzt hier mal tatsächlich die Männer. Bei denen denkt man doch, es ist langsam jeder Lebenswinkel ausgeleuchtet. Dann kommt aber so ein Jubiläumsjahr um die Ecke, also vor 150 Jahren zum Beispiel wurde Thomas Mann geboren. Und dann erscheinen da auf einmal doch Dutzende Bücher, die versprechen, sie hätten jetzt also einen bislang übersehenen Lebensabschnitt dieses Autors ausgegraben. Die ersten Exilmonate der Familie Mann im Sommer 1933, die sollen genau so ein übersehener Lebensabschnitt sein, zumindest laut Bestsellerautor Florian Illies. Der hat gestern hier im Deutschlandfunk Kultur das gesagt über seine Bücher.
Das ist für mich immer herrlich, wenn etwas wie ein unbestelltes Feld ist. Das war schon so mit dem Jahr 1913. Das hat mich sehr viel mehr interessiert als das Jahr 1914, weil ich immer das Gefühl habe, da wo alle nicht so genau hingucken, da gucke ich sehr gerne hin, weil da oft die schönsten Geschichten auf mich warten.
Ja, und genau deshalb hat Florian Illies jetzt über Familie Mann in Sanary geschrieben. Das war also die erste Station ihres Exils, wie gesagt, im Sommer 1933 in Südfrankreich. Wenn die Sonne untergeht, heißt dieses Buch. Und mein Kollege, Thomas Mann-Kenner Jan Drees, der hat es sich angeschaut für uns. Hallo Jan.
Hallo Miriam, hi.
Hol uns doch vielleicht erstmal ab, was und wer kommt in diesem Buch von Florian Illies vor?
Es ist ein großes Buch, man braucht so 2 Tage dafür, um das alles zu überblicken. Vielleicht erstmal, wo es überall spielt. Es beginnt in München, da zieht Thomas Mann die Türe zu, möchte auf eine Vortragsreise gehen und kommt von dieser nicht mehr zurück. Sein Haus wird dann auch irgendwann ereignet und landet in Sanary-sur-Mer, zusammen mit seinen 6 Kindern im Süden Frankreichs. Thomas Mann hätte selber niemals von Exil gesprochen oder von Flucht, doch plötzlich sieht er sich von Exilanten umgeben, von den Feuchtwangers und den Huxleys. Ludwig Marcuse ist da, René Schickele. Und Thomas Mann, dem ja die Form immer so unglaublich viel bedeutet hat, der sieht sich nun so in der Unform des Umherreisenden gefangen. Er kann nicht schreiben, er leidet an Halsweh, er zaudert und hadert, ob er den ersten Band seiner Josephs-Tetralogie nun in Deutschland nochmal bei Fischer veröffentlichen soll oder nicht doch lieber im Exilverlag Querido in Amsterdam. Und natürlich knickt er erstmal ein, er ist noch nicht der Thomas Mann der antifaschistischen Radioansprachen der 1940er. Und so entfaltet Illies sein Tableau bei 30 Grad Schattenhitze, in der alle ins Schwitzen kommen, was allerdings auch ein wenig liegt an der etwas umständlich, ja schweißtreibenden Weise, wie Illies schreibt. Aber dazu gleich.
Ja, jetzt ist aber Florian Illies mit dieser Schreibweise ja sehr erfolgreich. Seine Bücher sind Bestseller. Und er hat es auch gestern im Interview so beschrieben, dass er immer versucht, so eine Stimmung, die Atmosphäre einer bestimmten Zeit einzufangen. Er hat über den Maler Caspar David Friedrich geschrieben, über das Jahr 1913. Was würdest du sagen, sind so Erzähltricks oder Kniffe, mit denen er jetzt hier in diesem Buch über Familie Mann arbeitet?
Na, er rückt einem, dem Leser, als auch den Leuten, über die er schreibt, zu Leibe. Hier auch. Wir sind so ganz nah bei dem Manns, ja, dieser Ersatzkönigsfamilie der Deutschen. Ja, die werden hier wie in der Boulevardzeitung mit Vor- oder Kosenamen angesprochen. Katja Mann ist das Mielein, Thomas Mann der Herr Papale, Heinrich Mann wird zum Heinerle und wir erinnern uns dann auch, dass Klaus Mann Icy gerufen wurde. Wir folgen den Manns durch die Gassen, ins Café, bis ins Schlafzimmer gar. Und da kann es dann auch passieren, dass Thomas Mann gleich zu Beginn die Haustür seiner Münchner Villa mit lübeckischer Entschiedenheit, Zitat, hinter sich zuzieht, was Illies nur frei fantasiert haben kann. Man merkt, da rumpelt es schon ein bisschen. Man weiß nicht so recht, was soll denn eine lübeckische Entschiedenheit sein? Und wir haben es hier mit so einem Roman-Biopic-Twitter zu tun, der auf der Inhalts- Ebene schon leicht weggesnackt werden kann, aber von einer so, ja, so etwas betulich behäbigen Sprache vermittelt wird, so dass ich die ganze Zeit lang das Gefühl hatte beim Lesen, ich sitze in einem Schaukelstuhl.
Ich muss sagen, mich interessiert aber auch noch besonders von dir, Jan, gibt es denn da jetzt was Neues, was Überraschendes über diese viel, viel beforschte Familie Mann?
Ilias hat gut geforscht, das hat er wirklich redlich gemacht. Er hat unveröffentlichte Tagebücher konsultiert, von Arnold Zweig beispielsweise und von Golo Mann. Da tauchen Sachen auf, die wir bislang nicht kannten. Allerdings auch eher so Dönekes. Ne? Also da geht es dann auch um die eingewachsenen Zehennägel der Schwiegermutter und eben dieses permanente Halskratzen des Nobelpreisträgers, der sich verkühlt hat in seiner Hemdbluse. Also da sind wir schon fast bei Helmut Dietls Film Stonk, also diese Ergriffenheit, der Führer weint. Und der Rest, das sind dann doch eher olle Kamellen oder vielmehr so eine Bonbonniere voll oller Kamellen, die hier ausgebreitet werden. Brav, kompiliert, ja, ja, aber so ein richtiger Montage-Thrill, der lässt sich dann doch nicht ausmachen. Deshalb sticht dieses Buch gar nicht so sehr heraus in diesem Herbst, wie es doch viele Rezensionen der Zeit im Feuilleton vermuten lassen.
Es gibt ja aber inzwischen ein paar Autoren, die ganz ähnlich arbeiten wie Florian Ilias und auch durchaus recht erfolgreich sind. Also ich denke zum Beispiel an Uwe Wittstock, der hat über Marseille 1940 geschrieben, Volker Weidermann über Ostende 1930. Also immer so ein Panorama, so ein atmosphärischer Blick auf ein Jahr. Würdest du Florian Ilias da auch einordnen in so eine Reihe?
Unbedingt. Also er gehört auf jeden Fall dazu und er bedient damit auch einen gut laufenden Markt. Ich habe gestern mal mit dem Thomas-Mann-Experten Rolf Füllmann von der Uni Köln gesprochen und der hat das noch weiter einsortiert, was Ilias hier macht und hat im Telefonat gesagt:
Es ist im Grunde genommen ein literarisches Genre, das eine lange Tradition hat. Es gibt von Thomas Mann selbst eine Novelle über Schiller, eine frühe Novelle, Schwere Stunde. Da deutet er imaginierend die Psychologie Schillers aus. Es gibt das sechste Kapitel in Lotte in Weimar, seinem großen Goethe-Roman, wo er ins Innere Goethes hineinkriecht und in dieser Tradition, zu der übrigens auch Stefan Zweig gehört, mit Sternstunden der Menschheit. In diese Tradition gehört dieses Buch. Man imaginiert dichterische Persönlichkeiten. Man schaut auf der Basis von Dokumenten, aber auch eigener Fantasie in diese Persönlichkeiten hinein.
Das also hat Rolf Füllmann gesagt, dieser Thomas-Mann-Experte der Uni Köln. Und damit ist auch klar, was wir zu erwarten haben, wenn wir zu diesem Thomas-Mann-Buch von Ilias greifen. Eine biografische Imagination, aber eben keine Biografie an sich.
Okay, du warst nicht ganz begeistert, jetzt habe ich schon gehört. Aber gibt es jemanden, Jan, dem du quasi dieses Buch empfehlen würdest über diese Exilstation der Familie Mann?
Wer mit Wittstock, wer mit Volker Weidermann und dergleichen immer gut zurechtkam, der ist auch hier, glaube ich, bestens unterhalten. Ich sag mal so, in Köln-Ehrenfeld gab es vor einiger Zeit die immersive, auf so Projektionen basierende Kunstausstellung Monets Garten. Da konnte man quasi im Seerosenteich mitbaden. Und wem das Spaß macht, sowas, ja, ich verurteile das gar nicht, aber wer das mag, der wird mit Familie Mann in Sanerie ebenfalls seine heiße Freude haben.
Wenn die Sonne untergeht, heißt das Buch Familie Mann in Sanerie von Florian Ilias, im Fischer Verlag erschienen, 350 Seiten, kosten 26 €. Und ja, ich danke dir ganz herzlich, Jan Drees, für diese Einordnung.
Gerne.